Diesmal ein etwas ungewöhnlicher Sprachensteckbrief über eine alte Sprache, die eher selten gesprochen wird, aber dennoch allgegenwärtig ist. Genau, es handelt sich um Latein. Das Lateinische hat stark prägende Bedeutung für die sprachliche und kulturelle Entwicklung Europas, als Sprache der Wissenschaften oder auch als Ursprung der romanischen Sprachen. Dr. Gerhard Mickender hat viele Jahre Latein am Gymnasium Bad Ischl unterrichtet und das nun folgende Sprachenporträt gestaltet.
Latein ist die Sprache der alten Römer. Sie steht am Beginn der europäischen abendländischen Kultur, obwohl es da eigentlich noch etwas davor gibt. Die wirkliche Wiege der abendländischen Kultur ist das antike Griechenland. Kaum zu glauben, wenn man daran denkt, welche Schwierigkeiten Europa heute mit diesem Land hat. Dort entstanden die ältesten, bedeutenden Werke der Literatur, die auch tatsächlich noch erhalten sind, wie etwa die Epen Homers oder die Dramen von Aeschylus, Euripides und Sophokles, philosophische Werke von Sokrates, Platon und Aristoteles, Werke, ohne deren Kenntnis noch heute ein profundes Philosophiestudium undenkbar wäre. Wie so oft in der Geschichte mussten sich die Schöpfer so großer Erkenntnisse den Militärs und Realpolitikern aus der Nachbarschaft unterwerfen. Rom wurde zum Herrscher über Südeuropa und den gesamten Mittelmeerraum. Und auch Griechenland wurde zu einer Provinz dieses Weltreichs. Es ist nicht nur ein Beweis der Überlebenskraft des Geistes, sondern auch ein Zeichen der gesunden Selbsteinschätzung der Römer, dass die Lehrerrolle der Griechen von ihnen anerkannt und dankbar angenommen wurde. So wurden die Römer zu Vermittlern griechischen Wissens für das gesamte spätere Abendland. Die jungen Römer der Oberschicht studierten in Griechenland und erlernten die griechische Sprache. Da aber die Überlegenheit dieser Elite besonders im aufstrebenden Mittelstand das Bedürfnis weckte, auch mehr Bildung zu erhalten, entstanden die ersten Übertragungen griechischer Werke in die lateinische Sprache. Da erkannten Männer wie Cicero, dass die Sprache zum Formulieren philosophischer Zusammenhänge erst vorbereitet werden musste. Fachausdrücke mussten geschaffen und der Satzbau an die Erfordernisse möglichst genauer Definitionen angepasst werden. Das war der Beginn der lateinischen Sprache als das Medium der Wissenschaften bis in die beginnende Neuzeit. Es erwies sich als geeignet, immer wieder auf neue Herausforderungen zu reagieren und sich zu verändern. Mit dem Ende der Herrschaft des Römerreichs unmittelbar verbunden ist der Aufstieg des Christentums. Das Christentum wurde zum Erbe des Römertums. Und deshalb etablierte sich Latein als das Ausdrucksmittel der Kirchenväter und Kirchenlehrer des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung. Und es blieb es für das gesamte Christentum bis in unsere Gegenwart. Latein ist immer noch die amtliche Landessprache des Vatikanstaates. Täglich erscheinen dort Nachrichten in lateinischer Sprache. Jedes Jahr wird ein neues lateinisches Wörterbuch mit den modernsten Fachausdrücken herausgegeben. Durch die Dominanz der Kirche in den europäischen Bildungseinrichtungen wurde Latein nicht nur die Sprache der christlichen Theologie, sondern auch aller anderen Wissenschaften. Die Kenntnis des Lateins galt gewissermaßen als Nachweis für humanistisches Denken.
Domino.
Wenn uns Latein zu den Wurzeln unserer Kultur zurückführen soll, so müssen wir auch bereit sein, uns mit der Literatur der Römer auseinanderzusetzen. Die Formen dieser Literatur haben die Römer von den Griechen übernommen, aber weiterentwickelt, sodass sie für die europäische Literatur vorbildlich geworden sind. Man denke nur an die großen Epen der Antike, die uns einen gewaltigen Schatz an Mythen überliefert haben, die bis heute auch als Bilder in Dichtung und Sprachgebrauch weiterwirken. Unter ihnen die Sagen um die Zerstörung Trojas, mit der oft burlesken Episode um die Achillesferse, oder der schlaue Odysseus und Aeneas, der Stammvater der Römer. Die Geschichten aus der Götterwelt mit ihren Auseinandersetzungen, zumeist auf Kosten der Sterblichen, sind ein unerschöpfliches Sammelwerk über Leidenschaften, Siege, Niederlagen, die das menschliche Leben bestimmen. Die bedeutendsten Dichter und Denker des Abendlandes haben sich von den Stoffen immer wieder inspirieren lassen. Goethe, Schiller, Shakespeare, die Reihe ist unendlich. Unter ihnen der berühmte Psychologe und Psychiater Sigmund Freud mit dem Ödipuskomplex oder Albert Camus mit dem Mythos von Sisyphus. Dass die Aufführung von Dramen Bestandteil der Olympischen Spiele bei den Griechen war und ihre Autoren wie die siegreichen Sportler gefeiert wurden, zeigt die gesunde Einschätzung der Antike über das Zusammenwirken von Geist und Körper. Mens sana in corpore sano. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Die Formen der antiken Lyrik befruchteten zuerst die christlichen Hymnendichter, dann aber die Dichtung des Abendlandes bis in die Gegenwart. Kein Wunder, dass noch ein so großer Salzburger Komponist des 20. Jahrhunderts wie Karl Orff mit Catulli Carmina und Carmina Burana berühmte Bühnenwerke zu originallateinischen Gedichten geschaffen und damit bewiesen hat, dass es sich dabei um Themen handelt, die uns betreffen. Kein Wunder, geht es doch um die unsterbliche Macht der Liebe. Odi et amo, ich hasse und liebe zugleich. Clare et faciam, warum ich das tue, fragst du mich vielleicht? Ich weiß es nicht. Sed fieris sentio. Aber ich fühle es geschehen. Es quält mich. Die Eigenart des Lateinischen, die oft als besonders logisch empfunden wird, ermöglicht es, komplizierte Zusammenhänge knapp, aber trotzdem sehr exakt darzulegen. Der Versuch, diese Prägnanz in anderen Sprachen nachzuahmen, gelingt nur selten und führt häufig zu abschätzigen Urteilen, wie etwa über das Beamten- oder Juristendeutsch, das von Laien als besonders unverständlich empfunden wird. Dennoch hat sich die Wissenschaft zuletzt zunehmend den lebenden Sprachen und aufgrund seiner Verbreitung vor allem dem Englischen zugewandt. Erhalten hat sich allerdings vom Latein als einem frühen Esperanto des Christentums und der Wissenschaft eine Fülle an Fachausdrücken, die in fast allen Sprachen der Welt in meist nur leicht abgewandelter Form als Fremdwörter zu finden sind, wodurch der internationale Dialog der Wissenschaftler wesentlich erleichtert wird. Man denke nur an Wörter wie Induktion, Deduktion, Resonanz, Aggression, Infizieren, Maturieren etc. Und auch die große Zahl an Fremdwörtern, die aus dem Griechischen stammen, wie etwa Theologie, Philosophie, Apotheke und so weiter, ist über das Latein in die modernen Sprachen transportiert worden. Dass die Übernahme von Fremdwörtern aus dem Lateinischen nicht immer sehr überlegt erfolgte, kann man am Beispiel der Monatsnamen sehen. Natürlich ist es zweckmäßig, dass die gängigen Wörter auf der ganzen Welt gleichermaßen bekannt sind und verwendet werden. Dennoch gibt es kaum unlogischere Bezeichnungen als die der Römer für die Monate. Das kommt daher, dass es sich ursprünglich bei der Mehrzahl dieser Namen lediglich um Zahlwörter handelte, wobei das Jahr im Frühling mit dem März begann. Die Namen September von Septem ist gleich 7, Oktober von Okto ist gleich 8, November von Novem ist gleich 9 und Dezember von Dezem ist gleich 10 weisen darauf hin. Es muss also noch einen 11. und 12. Monat mit den Namen Undezember und Duodezember gegeben haben. Dafür gibt es allerdings keine schriftlichen Belege. Die Einführung von 2 Monaten vor dem März beweist nun, dass Zeitbegriffe im antiken Alltag keine wichtige Rolle spielten. Ganz anders verhielt es sich dagegen mit dem römischen Rechtsempfinden. Als im Jahre 153 vor Christi Geburt ein besonders erfolgloser Konsul an der Spitze des Staates stand und ein vielversprechender Nachfolger schon Monate vor dem Jahresende gewählt war, gab es natürlich Stimmen, ob man diese Nachfolge nicht schon früher stattfinden lassen könnte. Dem stand die Verfassung entgegen und die war heilig, jedenfalls heiliger als das Datum. Da griff man zu dem Trick, das Jahr um 2 Monate früher enden zu lassen. Als neuer Jahresbeginn wurden der Januarius und der Februarius eingeführt, dafür strich man die beiden letzten Monate. Ob es den Senatoren damals bewusst war, dass nun die mit Zahlen bezeichneten Monate nicht mehr stimmten, wissen wir nicht. Wahrscheinlich war ihnen das Problem nicht wichtig genug. Erst viel später, nämlich 44 vor Christi Geburt, änderte der Diktator Gaius Julius Caesar den Monat Quinctilis, von Quinque ist gleich 5, der aber nun der 7. Monat war, in Julius. Ob ihn die falsche Zahl im Namen gestört hatte, kann man wohl bezweifeln. Eher wollte er wahrscheinlich sich selbst auf diese Art verewigen. Immerhin folgte sein Nachfolger, Kaiser Augustus, dem Vorbild und nannte den bisherigen Sextilis von 6 ist gleich 6 ab 8 vor Christi Geburt Augustus. Den späteren Kaisern war das Problem offenbar nicht mehr wichtig genug. Sie vergaßen einfach, die Monate September bis Dezember auf ihre Namen zu verändern. Deshalb heißt heute noch, und das auf der ganzen Welt, der 9. Monat September, was eigentlich 7 bedeutet, der 10. Monat Oktober, der 11. November und der 12. Dezember, was eigentlich 10 bedeutet. Und es scheint kaum jemand zu geben, den das stört.
Yeah.
Die Rolle von Latein in der Schule ergibt sich seit hunderten Jahren daraus, dass es sich als tote Sprache nicht mehr weiterentwickelt. Das ermöglicht uns, es als ein Musterbeispiel für den Aufbau und die Regelhaftigkeit des Systems zu untersuchen. Sprache entwickelt sich allmählich durch den Gebrauch der Menschen. Die Regeln entstehen nicht in den Studierstuben von Gelehrten, die ihre Schüler damit quälen wollen, sondern sie werden von den Gelehrten entdeckt, wenn sie denen zuhören, die die Sprache sprechen. Die Regeln, die sich völlig unbewusst, aber oft sehr komplex entwickelt haben, lassen Rückschlüsse auf Art und Kultur der Menschen zu, die sie sprechen. An Latein lässt sich studieren, wie sich eine Sprache den Bedürfnissen ihrer Nutzer angepasst hat. Diese Entwicklung hängt eng mit dem Entstehen und Wachsen der abendländischen Kultur zusammen. Darüber hinaus entwickelt der Lernende ein tieferes Verständnis für jedes System Sprache und seine Regelhaftigkeit, auch wenn es sich um Sprachen handelt, die mit Latein nicht direkt verwandt sind. Latein als Pflichtfach in der Schule für alle ist so fragwürdig wie die Angemessenheit aller Pflichtfächer in der Schule, die es gibt. Latein sollte aber ein selbstverständliches Angebot, eine Möglichkeit für alle sein, die ein Interesse an ihrer Herkunft und an ihrer Geschichte haben. Die Bedeutung von Schulfächern darf nicht nur an der wirtschaftlichen Rendite gemessen werden, sondern ganz besonders an der Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen. An Latein lernt man in zahllosen Beispielen, dass wir nicht isolierte, zufällig in die Welt gesetzte Individuen sind, sondern Teile in einem größeren Zusammenhang, für den wir auch Verantwortung tragen, weil unsere Kinder auch einmal danach suchen werden, wenn sie für sich die Frage nach dem Sinn unserer Existenz stellen. Darin liegt die Bedeutung von Latein für jeden. Sie stellt sich aber nicht jedem zur selben Zeit und gleich drängend. Als Auslesefach am Gymnasium gehört es deshalb mit Recht der Vergangenheit an. Als Instrument zur Identitätsfindung, zu einem vertieften Kulturverständnis und zum Erwerb sprachlicher Kompetenz ist es nach wie vor ungemein wertvoll.